Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Unsere Themen. Nach den Anschlägen in der Metro von Moskau. Putin und Medvedev sagen den Terroristen den Kampf an. Doch wo sind sie und wie kommt man ihnen bei? Wir berichten aus Moskau und beleuchten die russische Kaukasuspolitik. Nach den Wahlen im Kanton Bern wird nun die Schweizer Mitte aufgemischt. Wir fragen den Politologen und haben einen grünen Regierungsrat mit Ambitionen im Porträt. Außerdem Regionalwahlen in Italien, büßt Berlusconi nun für seine Skandale. Wir erwarten erste Trends in dieser Sendung. Und nationalistische Träume und rechte Hassrhetorik. Ein Dossier über einen extremen Wahlkampf in Ungarn. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Simon Loy mit den Nachrichten.
Der russische Ministerpräsident Putin hat angekündigt, die Hintermänner der beiden Selbstmordanschläge vom Morgen gnadenlos zu jagen. Und Staatspräsident Medvedev ließ nach den Anschlägen auf die Moskauer U-Bahn landesweit die Sicherheitsvorkehrungen verschärfen. Bei den Attentaten hatten sich zwei Frauen in vollen U-Bahn-Zügen in die Luft gesprengt. Gemäß Behörden starben dabei fast 40 Menschen. Zudem entdeckten Sicherheitskräfte in einer der beiden betroffenen U-Bahn-Stationen einen Sprengstoffgürtel, der nicht explodiert war. Das meldet die Nachrichtenagentur RIA Novosti. Sie bezieht sich dabei auf Informationen aus dem russischen Geheimdienst. In Burma hat die Oppositionspartei der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi beschlossen, die Parlamentswahl zu boykottieren. Die Nationale Liga für Demokratie, NLD, so heißt die Partei, wolle am ersten Urnengang seit zwei Jahrzehnten nicht teilnehmen, sagte ein Parteisprecher. Der Grund ist ein neues Gesetz der burmesischen Militärregierung. Dieses verlangt von der NLD, Aung San Suu Kyi aus der Partei auszuschließen, um an den Wahlen teilnehmen zu dürfen. In Italien sind die Regionalwahlen zu Ende gegangen mit einer rekordtiefen Stimmbeteiligung. Laut Angaben des Innenministeriums gingen 64% der gut 40 Millionen Wahlberechtigten zu den Urnen. Das sind rund 8% weniger als vor 5 Jahren. Unter der tiefen Wahlbeteiligung dürfte vor allem die Partei von Ministerpräsident Berlusconi leiden. Lange Haftstrafen für 4 Manager des australisch-britischen Bergbaukonzerns Rio Tinto. Die chinesische Justiz hat sie wegen Korruption und Spionage verurteilt. Der Mann, der in Shanghai eine Filiale von Rio Tinto geleitet hatte, muss 10 Jahre ins Gefängnis, 3 weitere Angeklagte 7 bis 14 Jahre. Der Bergbaukonzern hat auf die Urteile reagiert und die 4 Manager entlassen. Vor einem Monat war die Zusammenarbeit von Rio Tinto und einem chinesischen Bergbauunternehmen gescheitert. Beobachter vermuten einen Zusammenhang mit den jetzigen Verurteilungen. Eine unabhängige Expertengruppe soll den Umgang der Weltgesundheitsorganisation mit der Schweinegrippe-Pandemie untersuchen. Dies kündete der WHO-Sonderberater für Grippepandemien in Genf an. Hintergrund ist die wachsende Kritik an der WHO. Ihr wird vorgeworfen, die Gefahren der Schweinegrippe übertrieben zu haben. Zudem habe die Weltgesundheitsorganisation zu enge Verbindungen mit der Pharmaindustrie. Weil sich die Schweinegrippe als weit weniger gefährlich erwies als angenommen, blieben Millionen von Impfdosen ungenutzt. Die Öffnung des Strommarktes hat sich für Privathaushalte, Landwirte und Kleinbetriebe nicht gelohnt. Innerhalb eines Jahres stiegen für sie die Strompreise in der Schweiz um 3 bis 12%. Am stärksten traf es Haushalte mit Elektrospeicherheizungen. Das zeigt die Bilanz der Preisüberwachung. Diese betont, ohne eingreifende Behörden wären die Preiserhöhungen noch größer ausgefallen. Der Bundesrat reduzierte die durchschnittliche Preiserhöhung, die 10 bis 20% betrug, um fast die Hälfte. Das Bistum Chur hat im Zusammenhang mit sexuellen Übergriffen durch Geistliche Fehler zugegeben. Die Verantwortlichen hätten teilweise weggeschaut und die Opfer weder geschützt noch unterstützt, teilt das Bistum mit. Übergriffe will das Bistum in der Regel bei der Polizei anzeigen, außer das Opfer wünsche dies nicht. Der Kanton Zürich will sparen, und zwar mehrere hundert Millionen Franken jährlich. Die Kantonsregierung hat ein entsprechendes Sanierungsprogramm vorgestellt. Es sieht vor, die Ausgaben im nächsten Jahr um 275 Millionen Franken zu kürzen, in den folgenden Jahren je um rund 700 Millionen Franken. Gemäß dem Sanierungsprogramm müssen alle kantonalen Direktionen ihre Budgets um 3% kürzen und zusätzlich wird den kantonalen Angestellten der Teuerungsausgleich gestrichen. Die Häftlinge im Ausschaffungsgefängnis am Flughafen Zürich haben ihren Hungerstreik beendet. Dies sagte eine Sprecherin des Kantonalen Amtes für Justizvollzug gegenüber der Nachrichtenagentur STA. Am Hungerstreik teilgenommen hatten 10 von insgesamt 93 Ausschaffungshäftlingen. Die Aktion hing offenbar mit dem Tod eines Ausschaffungshäftlings zusammen. Am vergangenen Mittwoch war in Zürich ein 29-jähriger Nigerianer gestorben, der sich gegen seine Ausschaffung gewehrt hatte. Wer fettige Sachen isst, wie Würste, Kebab oder Pommes, der kann davon genauso abhängig werden wie ein Konsument harter Drogen. Das meldet die renommierte Fachzeitschrift Nature Neuroscience, gestützt auf eine Studie aus den USA. Demnach basiert der Drang nach Fettigem auf den gleichen Hirnprozessen wie die Sucht nach Kokain oder Heroin. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.851 Punkten, plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.901 Punkten, plus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 43,19 gehandelt und der Dollar zu einem Franken 06,39. Zum Wetter. Morgen Dienstag scheint in den Föhnregionen noch etwas die Sonne, ansonsten ist es meist bewölkt. Im Laufe des Nachmittags setzt aus Westen kräftiger Regen ein, verbunden mit starken Windböen. Am Abend schneit es bis gegen 800 Meter. Im Süden ist es trüb und nass, die Schneefallgrenze liegt zwischen 1000 und 1400 Metern. Die Temperaturen erreichen 10 bis 15 Grad mit Föhn bis 19 Grad. Am Mittwoch wechseln sich im Norden Sonne und Wolken ab, dazwischen gibt es einige Schauer bei 10 Grad. Im Süden scheint häufig die Sonne bei 14 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Ein Gewaltpotenzial an der Grenze des Kriegs, warum die nordkaukasische Spur plausibel ist nach dem Terror in der Moskauer Metro. Wenn zwei sich streiten, freuen sich beide. Der Erfolg von SVP und BDP und wo er die Bürgerlichen hinführt. Eine Einschätzung. Außerdem ein grüner Hoffnungsträger im Porträt. Das unser Schwerpunkt nach den Berner Wahlen. Weiter. Bewährungsprobe für den Cavaliere. Wir schalten für erste Trends der Regionalwahlen nach Italien. Planwirtschaft und Schmiergeld. Wir bringen Hintergründe zum Rio Tinto-Prozess in China. Und schließlich das Phänomen Jobbik oder Wahlkampf mit rechtsextremer Krawallrhetorik in Ungarn. Dazu ein Dossier hier im Echo der Zeit. Es waren zwei Anschläge auf das wichtigste Verkehrsmittel in der russischen Hauptstadt und das mitten in der morgendlichen Rush-Hour. Wer immer hinter dem Terror von heute früh in der Moskauer Metro steckt, er wollte größtmögliches Leid bewirken. Peter Giesling berichtet.
Jeder, der mal in Moskau war, kennt dieses Geräusch. Wer auf schnelle Weise von einem Moskauer Stadtteil in einen anderen gelangen will, benutzt die Metro. Gegen 9 Millionen Menschen sind es Berufspendler, Schüler, Studenten, Rentner, welche an einem durchschnittlichen Werktag wie heute die Metro benutzen. Anschläge aufs U-Bahn-Netz würden sich verheerend auswirken. Das war hier jedem, das war auch den russischen Behörden stets bewusst. Dann, heute früh, mitten in der Rush-Hour. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Kurz vor 8 Uhr Ortszeit ereignete sich eine Explosion in einem vollbesetzten Metro-Waggon in der U-Bahn-Station Lubjanka. Dann, 40 Minuten später, kam es zu einer zweiten Explosion in der Station am Kulturpark. Beide Stationen liegen mitten im Stadtzentrum. Krankenwagen, die Feuerwehr, hunderte von Helfern versuchten, den zahlreichen Verletzten beizustehen oder Tote zu bergen. Augenzeugen berichten von einem Riesenchaos auf dem ganzen U-Bahn-Netz. Als wir aufgefordert wurden, die Metro zu verlassen, war zuerst niemandem klar, was wirklich passiert war, klagt hier ein Augenzeuge. Bis zum späteren Nachmittag wurde auf der Metrolinie Sokolnitschewskaja geräumt. In Moskau herrschte große Betroffenheit, aber auch Angst. Angst vor weiteren Anschlägen. Es ist einfach schrecklich, mir tun vor allem diese Opfer sehr leid. Furchtbar ist das. Es ist schlimm, dass diese Menschen jetzt tot sind. Ja, und die Metro. Man hat schon den Eindruck, dass es gefährlich ist, die U-Bahn zu benutzen. Die Untersuchungsbehörden erklärten bald, dass es sich bei den beiden Explosionen um einen terroristischen Anschlag handle. Zwei Frauen, deren äußere Erscheinung darauf hingewiesen habe, dass sie aus dem Kaukasus stammen müssten, hätten nämlich heute früh im Südwesten Moskaus die Metrozüge als Selbstmordattentäterinnen bestiegen und sich dann an der Lubjanka und beim Kulturpark in die Luft gesprengt. Diese Version wird im Übrigen auch von einigen Augenzeugen gestützt, welche den Anschlag in den entsprechenden Waggons überlebt haben. Das seien bestimmt Racheakte islamischer Extremisten aus dem Nordkaukasus, hieß es schnell und überall. Präsident Medvedev erklärte, der Kampf gegen den Terrorismus werde unerschütterlich und bis zum Ende fortgesetzt. Und auch Ministerpräsident Putin kündigte an, äußerst rigoros gegen Terroristen aus dem Nordkaukasus vorgehen zu wollen. Ich bin überzeugt, dass die Rechtsschutzorgane alles tun werden, um die Schuldigen zu finden und sie zu bestrafen. Ja, wir werden diese Terroristen vernichten.
Markige Worte von Russlands Regierungschef Wladimir Putin. Peter Giesling berichtete aus Moskau. Noch hat sich niemand bekannt zu den Anschlägen, aber alles, was die russischen Behörden und Politiker verlauten lassen, weist auf diese sogenannte nordkaukasische Spur, die Russland schon lange umtreibt. Wie plausibel aber ist die? Ich fragte Hans-Henning Schröder, den Forschungsgruppenleiter Russland GUS an der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin.
Man muss realisieren, dass im Nordkaukasus im Moment regelrecht Krieg geführt wird. Also da ist ein Konflikt, ein Gewaltpotenzial bis an der Grenze des Krieges. Und das bezieht sich nicht nur auf Tschetschenien, sondern es bezieht sich auf die gesamte Region. Von Dagestan über Tschetschenien, Ingushetien, Kabardino-Balkarien bis nach Adigarein. Das Gewaltpotenzial ist hoch. Es gibt jeden Tag Anschläge, es gibt täglich auch Spezialoperationen der Polizeikräfte. Das Ganze sozusagen Guerillakrieg oder vor dem Niveau eines regelrechten Krieges steht. Und dass aus so einem Gewaltpotenzial dann möglicherweise tatsächlich ein Attentat organisiert wird in Moskau selber, das ist nicht unwahrscheinlich.
Wenn wir die Region anschauen, Sie sprachen von Dagestan, von Tschetschenien auch, hört man Ingushetien. Gibt es da Unterschiede oder ist die ganze Region denn betroffen?
Wir haben eigentlich seit 1994 Krieg in Tschetschenien mit einer kurzen Unterbrechung von 2 Jahren, 97 bis 99. Dieser Krieg ist vielleicht nicht gewonnen worden, aber die russische Seite ist relativ in der Oberhand, indem sie diesen Krieg tschetschenisiert hat und mit Kadyrov einen Präsidenten eingesetzt hat, der aus Tschetschenien selber kommt, aus einem der führenden Clans und sich mit großer Macht da durchgesetzt hat. Aber in dem Maße, in dem sich die föderalen Kräfte und Kadyrov in Tschetschenien durchgesetzt haben, ist in den Nachbarregionen, in der Republik Dagestan, in der Republik Ingushetien, Kabardino-Balkarien, das Widerstandspotenzial ganz erheblich gewachsen. Und inzwischen hat es sicher so das Niveau erreicht, das es früher in Tschetschenien hatte.
Welche Natur hat denn dieser Widerstand? Ist er zwingend islamistisch?
Nein, das wäre auch ein Fehler, die als islamistisch nur zu bezeichnen. Wir haben eine Gemengelage aus verschiedenen Motiven. Religiöse, ethnische, politisch-separatistische, Clan-Gegensätze und dann eben auch kriminelle Strukturen.
Was jede Suche nach einer Lösung oder Befriedung verkompliziert, stelle ich mir vor.
Absolut, ja. Das heißt, es gibt keinen einfachen Weg. Die Russen fahren seit einiger Zeit und seit Januar verstärkt eine, soll man sagen, eine Doppelstrategie. Auf der einen Seite natürlich Bekämpfung und Vernichtung von Terroristengruppen und auf der anderen Seite eine Politik der Förderung der Region insgesamt in der Hoffnung, dass durch eine Steigerung des Lebensstandards man den Nährboden für Terrorismus austrocknet. Man hat im Januar eine neue Struktur geschaffen, nämlich einen Föderalbezirk Nordkaukasus, hat an dessen Spitze jetzt keinen General, keinen Sicherheitsmann gesetzt, keinen Staatsanwalt, sondern hat an die Spitze gesetzt einen sehr fähigen, dynamischen Manager, nämlich Alexander Chloponin, der lange Zeit in der Wirtschaft gearbeitet, erfolgreich, dann erfolgreicher Gouverneur von Krasnojarsk in Sibirien war, der aber erst seit Januar jetzt im Amt ist. Ob es ihm gelingt, sozusagen diese Region zu beleben, den Lebensstandard zu erhöhen, das muss man sehen.
Putin versprach heute, die Terroristen zu zerschlagen, einmal mehr, in einer Sprache, die erinnerte an diese großen Anschläge auf Wohnblöcke zur Jahrtausendwende, die damals eine Art Auftakt zum zweiten Tschetschenienkrieg wurden. Wie beurteilen Sie das? Kommt der Kreml jetzt möglicherweise abermals unter Druck, irgendeine harte Antwort zu finden und diese Lösungsansätze, die Sie gezeichnet haben, in Frage zu stellen damit?
Das ist die politisch interessante Frage im Moment. Nach den Anschlägen auf die Wurmlecks 1999 hat Putin ja diese Terroranschläge instrumentalisiert für seine Wahlkampagne. Das heißt, er hat sich als starker Mann dargestellt. Er hat damals davon gesprochen, die Terroristen in der Latrine zu ertränken. Und er ist sozusagen als starker Mann auch gewählt worden. Und hat in dem Kontext dann auch den zweiten Tschetschenienkrieg begonnen. Jetzt haben wir aber eine völlig andere Situation eigentlich. Was Medvedev im Moment versucht, ist über eine Modernisierung und über eine Restrukturierung auch der Sicherheitsorgane diesen ganzen Staat zu modernisieren. Wir haben in den letzten Wochen ja gesehen, dass Medvedev eine Reihe von Generälen des Innenministeriums absetzt, dass er versucht, die Polizei umzustrukturieren. In so einer Situation kann ihm eigentlich eine Attentatsserie, die dann einen stärkeren Einsatz der Sicherheitskräfte verlangt, überhaupt nicht recht sein. Also das kommt in der innenpolitischen Situation Medvedev nicht zu Pass, dass sowohl Medvedev wie Putin natürlich mit starken Worten reagieren müssen und zu erklären müssen, man werde mit aller Schärfe vorgehen. Ja, das gehört sozusagen zum Spiel. Die interessante Frage ist, ob jetzt dieser Modernisierungskurs Medvedevs abgebrochen wird oder nicht.
Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, dass es ja einen Konflikt gibt zwischen dem Premierminister Putin und dem Präsidenten Medvedev?
Es gibt einen Konflikt. Ich glaube nicht, dass es zwischen Putin und Medvedev verläuft. Ich glaube, dass die beiden in einem Boot sitzen. Aber es gibt eine Reihe von Gruppen, insbesondere innerhalb der Machtorgane der Geheimdienste, die auch innerhalb der Apparate, die von der Korruptionsbekämpfung massiv betroffen sind und die nicht glücklich sind über diese Führung. Dass die sich eher an Putin als Medvedev wenden, ist richtig, aber ich denke, dass Putin und Medvedev jeden Schritt miteinander abstimmen werden.
Sagt Hans-Henning Schröder von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Das Ergebnis ist bitter, die Situation ist ernst. Den Parteipräsidenten Pelli vom Freisinn und Löwra von den Sozialdemokraten blieb nichts anderes übrig, als die herbe Niederlage einzugestehen, die ihnen der Sonntag gebracht hatte bei den Parlamentswahlen im Kanton Bern. Ganz anders die Stimmung im rechtsbürgerlichen Lager. Es gab keine Kannibalisierung, die Spaltung brachte sogar noch Zulauf. Die SVP und die BDP stehen beide als Sieger da. Insbesondere die BDP hat diese Bewährungsprobe an der Urne glänzend bestanden. Sie ist nun drittstärkste Partei im Berner Kantonsparlament. Was sind die Lehren über Bern hinaus? Ich sprach darüber mit dem Politologen Hans Hirter. Da war der Erfolg der Grünliberalen in Zürich, da ist nun der Erfolg der BDP in Bern. Wird die helvetische Mitte gerade völlig neu aufgemischt?
Es sieht ein bisschen so aus. Auf jeden Fall sind neue Spieler da, also die Grünliberalen, die übrigens auch in Bern einen rechten Erfolg hatten mit gegen 5% der Stimmen. Und zwar nicht nur in städtischen Gebieten, sondern auch auf dem Land. Dann andererseits die BDP, die sich jetzt nicht nur von den Inhalten her, sondern auch, würde ich mal sagen, von der Wählerschaft her, links, nicht nur von der SVP positioniert, sondern auch links vom Freisinn positioniert, als wirklich als Mittepartei, die vielleicht in anderen Kantonen ein bisschen von der CVP noch gespielt wird. Und in dem Sinn kann man dann schon sagen, wenn jetzt zwei neue Parteien in der Mitte agieren, in der bürgerlichen Mitte agieren, dann kann man sagen, es wird aufgemischt. Vor allem weil dann eben auch eine starke bürgerliche Partei, ehemals starke bürgerliche Partei, die FDP, die Hauptleidtragende ist dieser Entwicklung.
Und die muss sich ernsthaft Sorgen machen für die Zukunft?
Ich denke schon, weil das hat man jetzt in der Stadt Zürich gesehen mit den Grünliberalen, im Kanton Bern haben wir es gesehen mit den Grünliberalen und der BDP, dass vielleicht nicht überall diese Parteien gleich so stark werden, das ist klar. Andererseits sieht man, die Verluste der FDP gehen, vor allem gehen zu diesen beiden Parteien, das heißt, da ist eine ernsthafte Konkurrenz erwachsen.
Vor allem die FDP hatte einen Aderlass, jetzt viele Stimmen gingen zur BDP, aber offenbar sogar die SP verlor Wähler an diese, sagen wir, bürgerliche Partei. Kommt das nicht überraschend?
Ja, also eben, wenn man die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, dass das wirklich so geschehen ist. Nicht in den Städten, also nicht in Bern und Biel zum Beispiel, da hat sich die SP gehalten, aber auf dem Land, beispielsweise Emmental, muss ein Teil der BDP-Wähler von der SP hergekommen sein. Erklärung ist, die BDP hat sich wirklich eben als Zentrumspartei positioniert und andererseits die SP ist im Kanton Bern, bisschen untypisch für die deutschsprachige Schweiz, ist eine sehr breite Partei. Die macht also beispielsweise in Langnau, also im Dorf Langnau, mitten im Emmental, macht die vor 4 Jahren 33% der Stimmen. Jetzt sind es noch 25% der Stimmen, also wesentlich höher als in jedem anderen ländlichen Gebiet der Deutschschweiz. Und diese, die jetzt weggegangen sind, ich würde mal sagen, das sind Leute, die traditionelle SP verkörpern, also Sozialpolitik okay, aber nicht diese neuen Sachen, Gleichberechtigung, EU und so weiter, also eher konservative Werthaltungen vertreten. Und ich denke, die haben jetzt bei der BDP auch gut Unterschlupf gefunden.
SP-Präsident Löhrer sagt heute, Bern ist ein Sonderfall. FDP-Präsident Belli sucht Hoffnung darin, dass die BDP den Bonus einer neuen Kraft jetzt habe. Könnte das nicht sein, dass sich das, sagen wir, bis zu den Wahlen, zunächst in Glarus und in Graubünden, später auch bei den eidgenössischen Wahlen in einem guten Jahr wieder abflacht und der Neuheitseffekt verloren ist?
Das würde ich jetzt nicht so rasch erwarten. Im Gegenteil, ich denke eher, dass jetzt, abgesehen von den 3 zitierten Kantonen, wo die BDP sicher mal gut implantiert ist, auch in anderen Kantonen, wo es bereits Kantonalsektionen gibt, dass dort eigentlich der Mut wächst, auch bei Wahlen aktiv aufzutreten, Sektionen zu gründen, weil man sieht eben, man hat im Kanton Bern aus einer guten Ausgangslage heraus Stimmen gewinnen können, aber eben nicht nur von der SVP, sondern primär vielleicht eben von der Freisinnigen Partei, man könnte das auch bei der CVP versuchen, also scheint eine Marktlücke im Zentrum zu bestehen und das könnte natürlich die BDP in anderen Kantonen ermutigen und in dem Sinne eben könnte es zu einem dauerhaften Phänomen werden, das sich auf die ganze mindestdeutschsprachige Schweiz ausdehnen kann.
Eine Marktlücke im Zentrum, sagen Sie, heißt denn das zum Beispiel für die SP auch, dass sie sich eigentlich einmitten müsste?
So weit wie einmitten würde ich nicht gehen, weil da hat sie natürlich das Risiko, dass sie links Stimmen verliert, weil es gibt die Grünen, die genauso links sind gegenwärtig wie die SP und das gibt dann noch in der Westschweiz zusätzlich die Solidarität und so weiter, die deutlich links von der SP stehen. Also da muss sie aufpassen. Was sie allerdings nicht vergessen darf, würde ich mal sagen, ist auch Themen, die nicht unbedingt als salonfähig gelten auf der Linken, aber doch die Leute, sagen wir, die im Zentrum sind, beschäftigen, beispielsweise innere Sicherheit, solche Sachen auch zu thematisieren und nicht zu schweigen, das Spektrum zu öffnen, ist wäre wichtig.
Herbe Verluste für die FDP, das ist die große oder eine der großen Lehren. Was könnte diese Partei tun, um einigermaßen wieder auf die Beine zu kommen?
Also sicher kann sie nicht jetzt rasch das Steuer umreißen und sagen, jetzt sind wir auch eine eher in der Mitte orientierte Partei. Aber sie muss auf jeden Fall schauen, dass sie gerade in der jetzigen Situation wegkommt von diesem Image, die einzige Partei zu sein, die auch die Grossbanken verteidigt.
Eine der Thesen bei der Lektüre der Wahlresultate in der Mitte dieser letzten in Zürich und in Bern war zu sagen, hier zeigen sich neue Kräfte, die für Konsens stehen. Die Wähler erteilen dieser konfrontativen Politik, die wir in den letzten Jahren hatten, eine Absage. Teilen Sie diese Meinung?
Ich würde nicht von einer Absage sprechen, weil Links und auch SVP, die beiden Pole, sind ja immer noch mehr oder weniger stark. Aber sicher ist es so, dass wenn man sich das politische Denken der Bürgerinnen und Bürger anschaut, dass rund 40-50% sagen, sie seien in der Mitte. Also ist da wirklich Bedürfnis da, auch für Parteien, die eben in der Mitte politisieren und die Lösungen suchen. Das heißt jetzt nicht, dass die Polarisierung ganz verschwinden wird. Aber sicher werden diese Parteien, vor allem wenn sie ein neues Image haben, erfolgreich sein.
Die Einschätzung des Politologen Hans Hertha zu den Lehren nach den Berner Parlamentswahlen. Ganz anders ist das Bild in der Kantonsregierung. Am selben Sonntag bestätigten die Bernerinnen und Berner dort die rot-grüne Mehrheit und sie erkoren einen neuen grünen Shootingstar, den bisherigen Erziehungsdirektor Bernhard Pulver. Er erzielte mit über 110.000 Stimmen das beste Ergebnis sämtlicher Regierungskandidaten. Die glänzende Wahl des 44-Jährigen erregte Aufmerksamkeit über Bern hinaus. Toni Koller porträtiert ihn.
Erziehungsdirektoren haben es nicht leicht, wenn sie wiedergewählt werden wollen, denn mit Schulpolitik macht man sich schnell unbeliebt. Bei Bernhard Pulver war das anders. Viele, die mit ihm nicht immer einverstanden waren, müssen ihm verziehen haben. Anders ist sein Spitzenresultat nicht zu erklären. Bernhard Pulver, schlank und adrett, ist ein Mann von gewinnendem Wesen. Und die guten Noten, die er sich für seine Regierungstätigkeit selber gibt, hat ihm das Wahlvolk bestätigt.
Ich glaube, ich habe eine gute Arbeit abgegeben und eine gute Arbeit ist ein 5. Das war das 5. Ich kann es nicht beurteilen. Ich glaube, man könnte sicher immer noch mehr machen.
Immerhin hat Pulver dem umstrittenen Schulkonkordat Harmos in der Berner Referendumsabstimmung zu einem Ja verholfen, mit viel persönlichem Einsatz und Überzeugungskraft. In den vergangenen 4 Jahren rot-grüner Dominanz hat die Berner Regierung die familienexterne Kinderbetreuung und das Tagesschulangebot ausgebaut wie kaum ein Kanton. Erziehungsdirektor Pulver brachte Ruhe in das hektische Schulreformgeschehen und eroberte das Vertrauen der Lehrerschaft. Ein Pragmatiker, der schnell zur zentralen Figur in dieser Regierung wurde, weil er zuhören kann und zwischen bürgerlicher Minderheit und linker Mehrheit zu vermitteln versteht.
Vielleicht ist das gerade die Eigenschaft von dieser Regierung, dass wir nicht in erster Linie darauf schauen, was ist jetzt politisch eben links oder rechts, sondern was ist nötig und wir machen das.
Wir machen das. Auch die bürgerlichen Exponenten betonen, dass in der Berner Regierung Teamgeist herrsche und Konsens suche. Bernhard Pulver spielt dabei eine Schlüsselrolle. Dabei ist der promovierte Jurist, der keinen Hehl aus seiner Homosexualität macht, ein Grüner der ersten Stunde. Schon als Schüler machte er zielstrebig und voller Eifer in der damaligen Berner Demokratischen Alternative mit, der fundamental ökologischen ersten grünen Partei in der Schweiz überhaupt. Später wandte er sich nicht dem linken grünen Bündnis zu, sondern wurde Kantonsparlamentarier der gemäßigten grünen Freien Liste. Beide Gruppierungen sind heute Teil der Grünen Partei der Schweiz und als deren Generalsekretär wirkte von 1987 bis 1995 Bernhard Pulver. Der smarte Berner Regierungsrat, der übrigens keinerlei Übertrittsgelüste zu den Grünliberalen zeigt, kennt sich auch auf dem eidgenössischen Politparkett aus. Und mit Blick auf künftige grüne Bundesratsansprüche tauchte denn auch die unvermeidliche Frage schon im Wahlkampf auf. Bernhard Pulver, liebäugeln Sie mit der Landesregierung?
Ich kandidiere jetzt für den Berner Regierungsrat und mir gefällt der Posten hier und ich habe eigentlich vor, hier noch ein Moment zu bleiben.
Natürlich, wer würde sich denn je selber als Bundesratsinteressent outen? Doch Bernhard Pulver ist 44, seine Biografie lässt noch einiges offen.
Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Eisenerz und Korruption in China und Rechtsextremen mit Auftrieb in Ungarn. Zunächst aber Italien. An Skandalen und Skandälchen unter und über der Gürtellinie mangelte es beileibe nicht in den letzten Monaten in Berlusconis Italien. Schlechtes Klima also für den Cavaliere, um sich dem Volk zu stellen, dürfte man meinen. Gestern und heute waren Wahlen in 13 der 20 italienischen Regionen über 2 Tage hinweg. Um 15 Uhr schlossen die Urnen. 11 der 13 Regionen werden von der Linken regiert. Berlusconi wollte diese Vormacht brechen. Massimo Agostini ist in Rom. Was sagen die ersten Trends?
Nun, man muss sehr vorsichtig sein. Die Hochrechnungen haben erst etwa 10-40%, je nach Region, ihrer Gemeinden erfasst. Von dem her kann man noch nichts Klares sagen, außer aber, und da sind sich alle Demoskopen einig, Berlusconi wird von 2 Regionen in Zukunft 4 regieren können. Hinzugekommen dürften bei ihm Kalabrien und Kampanien. Bei der Linken sieht es so aus, dass sie etwa 6 Regionen behalten kann. Insgesamt bleiben also 3 offen, nämlich Piemont, Lazio mit der Hauptstadt Rom und Ligurien.
Wenn es denn tatsächlich soweit kommt und Berlusconi Kalabrien und Kampanien übernehmen könnte, wie wäre das zu erklären?
Mit dem Versagen der Linken, das muss man sagen. Die Linke ist in Kampanien seit 15 Jahren am Drücker. Sie hat das Müllproblem nicht lösen können. In Kalabrien ist sie ähnlich lang am Ruder, hat dort nichts ausrichten können gegen das verlotterte Gesundheitssystem. Und auch im Kampf gegen die Mafia ist dort sehr wenig geschehen. Das sind quasi Retourkutschen der Wähler, die sehr lange geduldig waren mit der Linken, die aber nichts zustande oder fast nichts zustande gebracht hat.
In Rom schaffte es Berlusconis Partei nicht, rechtzeitig ihre Liste für das Parlament zu präsentieren. Was wohl hieß es einen Einfluss haben könnte auf das Rennen auf regionaler Ebene, da trat die frühere EU-Kommissarin Emma Bonino als Kandidatin der Linken an. Weiß man da schon etwas, hat die profitiert?
Sie hat wahrscheinlich profitiert, weil das Rennen in Lazio ist offen, und zwar sie sind beide Frauen sind punktgleich mit 49,8%. Emma Bonino hat wahrscheinlich profitiert, weil viele Berlusconi-Anhänger zu Hause geblieben sind und nicht wählen gegangen sind. Sie konnten aber auch aus, sagen wir, politisch-genetischen Gründen die Linken auch nicht wählen. Also, dass Bonino noch im Rennen ist, dürfte auf dieses Wahlskandal, also auf diese Wahllistenskandal im Lazio zurückzuführen sein.
Viele blieben zu Hause. Die Wahlbeteiligung war insgesamt in Italien offenbar sehr tief.
Ja, sie ist mit 65% auf ein historisches Tief gefallen. Das sind 8% weniger als vor 5 Jahren bei den letzten Wahlen. Man muss wissen, die Italiener sind eigentlich das wahldisziplinierteste Volk ganz Europas. Sie schließen aber immer mehr auf zu Gesamteuropa oder zu Resteuropa, was für viele so interpretiert wird, dass die Italiener einfach keine Hoffnung mehr haben, dass diese Politik, so wie sie in diesem Land betrieben wird, zu Erfolg führen kann.
Unter dem Strich, Massimo Agostini, und in aller Vorsicht zu dieser frühen Stunde, wo steht Berlusconi nach diesen Wahlen?
Ich würde sagen, er ist nicht geschwächt, er geht nicht geschwächt aus diesen Wahlen hervor, auch wenn das viele gehofft haben, vor allem auch im Ausland, muss man sagen. Es sieht so aus, dass er zwar keinen Kantersieg erreichen wird, das wäre auch sehr seltsam gewesen, auch für Italien, aber er wird ein ansprechendes Resultat erreichen können. Interessant wird allerdings sein, ob es nicht ein Pyrrhus-Sieg ist, weil wenn die Lega sehr stark zugelegt hat und wenn die Lega Nord die Partei ist, die Berlusconi zu diesem Sieg verholfen hat, so wird sie in Zukunft noch mehr auf mehr Zugeständnisse für ihre Projekte pochen werden.
Erste Einschätzungen direkt aus Rom. Besten Dank, Massimo Agostinis. Der Vorwurf lautete auf Wirtschaftsspionage und Korruption. Im Visier die Niederlassung des australischen Bergbauriesen Rio Tinto in Shanghai. Es geht um den Kampf ums Eisenerz. Die Angeklagten, 4 leitende Angestellte, schon deren Verhaftung hatte zu massiver Verstimmung zwischen Australien und China geführt. Heute Morgen kam das Gerichtsurteil, gefällt in Shanghai. Gefängnisstrafen zwischen 7 und 14 Jahren wegen Bestechlichkeit und Wirtschaftsspionage. Urs Morf erklärt.
Im vergangenen Juli hatte die Verhaftung von 4 leitenden Angestellten der Shanghaier Niederlassung des Bergbaukonzerns Rio Tinto in Australien wie eine Bombe eingeschlagen. Nur Tage darauf rief Ministerpräsident Kevin Rudd höchstpersönlich Chinas Behörden zu einem fairen Vorgehen auf. Und die Konzernspitze wies alle von Chinas Medien berichteten Korruptionsvorwürfe kategorisch zurück. Die Öffentlichkeit mutmaßte, die 3 chinesischen Manager und ihr Chef, der chinesischstämmige australische Staatsangehörige Stern Hu, seien Opfer eines Racheaktes geworden. Eines Racheaktes dafür, dass Rio Tinto nur Wochen zuvor eine Kapitalbeteiligung von Chinas größter Bergbaufirma Chinalco abgelehnt hatte. Oder dafür, dass Rio Tinto bei den alljährlichen Verhandlungen mit Chinas Stahlherstellervereinigung über Mengenrabatte für Großeinkäufe an Eisenerz dem Druck monatelang nicht nachgegeben hatte. Mit der Folge, dass der Großkunde China zwar weiterhin auch Rio Tinto Erz kaufte, dies aber zu wesentlich höheren Tagesmarktpreisen. Verglichen mit dem damaligen Aufruhr sind die Reaktionen auf die heute verfügten langen Gefängnisstrafen bemerkenswert. Australiens Außenminister äußerte lediglich sein Bedauern über die Härte der Urteile und der Rio Tinto-Konzern selber entließ die 4 Manager fristlos wegen schweren Fehlverhaltens und Verstoß gegen den firmeninternen Moralkodex. Denn offenbar hat das Shanghaier Gericht zweifelsfrei nachgewiesen, dass die 4 Firmenvertreter tatsächlich korrupt waren. Allerdings hatten sie nicht etwa, wie weitherum vermutet worden war, Beamte oder Geschäftsleute bestochen, um an die Geheimnisse chinesischer Stahlfirmen heranzukommen, sondern sie hatten im Gegenteil selber Bestechungsgelder angenommen, und zwar ansehnliche Beträge, in einem Fall mehr als 10 Millionen US-Dollar. Als Gegenleistung sorgten Stern Hu und seine 3 Kollegen dafür, dass auch mittelgroße und zumeist private Stahlfirmen mit Eisenerz zu Vorzugspreisen versorgt wurden. Firmen, die sonst normalerweise bei der Verteilung der Mengen an Billigpreiserz leer ausgingen, weil der chinesische Dachverband der Stahlhersteller die großen Staatsbetriebe systematisch bevorzugt. Diese Vorzugsbehandlung ist Teil einer Strategie der Pekinger Zentralregierung. Sie versucht seit Jahren, die Überkapazitäten in der Stahlproduktion dadurch abzubauen, dass sie kleine und mittelgroße Betriebe, die häufig wenig profitabel sind und die Umwelt stark verschmutzen, zur Übernahme durch die großen staatlichen Konzerne zwingt. Der Stahlsektor ist einer der Bereiche in China, in dem marktwirtschaftliche Reformen und Planstaatsmethoden sich immer noch sehr stark ins Gehege kommen. Dass die Rio Tinto-Manager sich von Dutzenden von Firmen über Jahre hinweg schmieren ließen, deutet darauf hin, dass dieses Gerangel zwischen Reformen und Planstaat einen idealen Nährboden für Korruption schafft.
18.36 Uhr zum Echo-Dossier. Ungarn geht es nicht nur wirtschaftlich schlecht. Die Gesellschaft hat das Vertrauen in die Politik gründlich verloren. Das Land steckt in einer tiefen Krise. Übernächstes Wochenende wird ein neues Parlament gewählt. Nach 8 Jahren sozialistischer Herrschaft wird es zu einem Machtwechsel kommen. Dabei dürfte es einen massiven Rechtsruck absetzen. Der nationalkonservativen Fidesz-Partei wird ein Erdrutschsieg vorausgesagt. Und in ihrem Sog dürfte die rechtsextreme Jobbik erstmals ins Parlament einziehen. Jobbik ist eine offen rassistische, ultranationalistische Bewegung, die mit ihrer Krawallrhetorik aber inzwischen etwa ein Fünftel der Ungarinnen und Ungarn zu begeistern vermag. Gut möglich, dass Jobbik im neuen ungarischen Parlament sogar zweitstärkste Kraft wird. Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann hat in Budapest versucht, diesem Phänomen Jobbik auf die Spur zu kommen.
Wahlveranstaltung im 16. Stadtbezirk. Mitten in einer Wohnsiedlung steht ein altes Kulturhaus aus sozialistischer Zeit. Der Theatersaal bietet 1000 Leuten Platz, gekommen sind wesentlich mehr. Viele müssen stehen. Die Leute, vom Skinhead bis zur Großmutter, wollen Gábor Vona hören, der vom Moderator begeistert angekündigt wird. Vona Gábor! Vona, ein 36-jähriger Geschichtslehrer mit strengem Blick und schwarzem Kurzhaarschnitt, ist der Chef von Jobbik. Er betritt die Bühne wie ein Popstar, mahnt das Publikum aber rasch zur Ruhe und kommt gleich zur Sache. Vona bleibt gemäßigt im Ton, was er aber sagt, ist sehr aggressiv. Er fordert die gnadenlose Bestrafung der korrupten Politkriminellen, die Ungarn in den letzten Jahren ins Verderben geritten hätten. Er wettert gegen ausländische Investoren, die mit jüdischem Kapital den ungarischen Boden ausplünderten. Und er knüpft sich die Sozialschmarotzer vor, die lieber Kinder machten als arbeiteten. Und wird dabei immer wieder von Lachen und Applaus unterbrochen. Vona fordert Law and Order, eine Miliz zur Bekämpfung der Zigeunerkriminalität und eine stärkere Armee, um den Ideen zur Wiedervereinigung des einzigen Großungarns Nachdruck zu verschaffen. Ein Ungarn, das Teile Rumäniens, Serbiens und der Slowakei umfassen würde, so wie es bis zum Ersten Weltkrieg war. Das Publikum ist begeistert. Natürlich werden die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt Jobbik wählen, denn Gábor Vona spricht die Themen an, die den Leuten auf der Zunge brennen. Einem älteren Pärchen hat gefallen, mit welch großer Kompetenz und Liebe zur Heimat Vona gesprochen habe. Jobbik gibt sich im gehässigen ungarischen Wahlkampf als Hüterin der nationalen Werte. Es sei überhaupt die einzige Partei, die man noch wählen könne, betont dieser junge Mann. Keine andere sei mehr glaubwürdig.
Igen, megerősítette bennem, mert a Jobbik az egyetlen hiteles magyar párt.
Die Rechtsextremen in Ungarn sind die Krisengewinnler. Sie sind besser als die etablierten Parteien in der Lage, die Unzufriedenheit der Menschen mit der gegenwärtigen Situation aufzunehmen. Denn die Leute hätten die Nase voll von der Politik, sagt die Politologin Cornelia Magyar.
People just have absolutely enough of politics in Hungary, and they think that the two big parties are liars and cheaters, and we have loads of scandals.
Die Vertreter der großen Parteien würden für Lügner und Betrüger gehalten. Es gäbe eine Unmenge von Korruptionsskandalen. Deshalb verfange die Anti-Establishment-Rhetorik so gut.
So this anti-establishment rhetoric is working very much, you know.
Jobbik profitiert von den jahrelangen Grabenkämpfen der zwei großen politischen Blöcke, der Sozialisten einerseits und des rechtsbürgerlichen Fidesz andererseits. Peter Balázs, gegenwärtig ungarischer Außenminister, räumt ein, dass die sozialistische Regierung in wichtigen Fragen versagt habe, etwa wie man das komplizierte Zusammenleben zwischen der Roma-Minderheit und der ungarischen Mehrheitsbevölkerung hätte regeln können. Das habe den rechtsextremen Auftrieb gegeben.
Socialists have been governing, we are still here. And we couldn't find the right answers to some problems.
Balázs erinnert aber auch daran, dass die rechte Fidesz des vermutlich nächsten Regierungschefs Viktor Orban mit ihrer Hassrhetorik und Zweideutigkeit den Boden für die Rechtsextremen bereitet habe. Das sei ein Spiel mit dem Feuer gewesen.
Fidesz shouldn't have played with the fire, because they have always been ambiguous about their relations to the extreme right.
In der Tat sind die Fidesz-Leute auf den Oppositionsbänken jahrelang als verbale Brandstifter aufgetreten und haben sich nie richtig gegen die extreme Rechte abgegrenzt. Das tun sie erst, seit Jobbik auf dem Vormarsch ist. Nun rückt Fidesz mehr ins politische Zentrum und schlägt plötzlich moderatere Töne an. Von der Nähe zu den Rechtsradikalen will der führende Fidesz-Politiker Zoltán Balog deshalb nichts wissen.
Wir wollen mit denen nicht und wir werden auch nicht. Wir werden die Mehrheit haben, wir werden mit denen keine Koalition eingehen. Also ich bin froh darüber, dass wir in einer Situation sind, wo wir klar sagen können, was geht und was nicht geht. Und was die machen politisch, das geht für uns nicht.
Balog stößt sich nicht nur am Gedankengut der Rechtsextremisten, sondern auch an der Symbolik, mit der Jobbik die faschistischen Pfeilkreuzler imitiert, die während des Zweiten Weltkriegs in Ungarn ein Terrorregime führten. Balog denkt dabei an die Magyar Garda, den paramilitärischen Sturmtrupp von Jobbik, der im letzten Jahr für die Attacken auf die Roma-Minderheit mitverantwortlich war. Die Garda ist zwar inzwischen gerichtlich verboten worden, verschwunden aber ist sie nicht. Man habe hier aus Rücksicht auf die Meinungsfreiheit zu spät reagiert, sagt Fidesz-Mann Balog.
Was ich schlimm finde, dass unter dem Zeichen der Rede- und Pressefreiheit und Meinungsfreiheit auch Dinge verbreitet werden, die einfach unhaltbar sind.
Übertriebene Symbolik und dummes Geschwätz im Namen der Meinungsfreiheit haben in den letzten Jahren zum unversöhnlichen Klima beigetragen, das derzeit herrscht in Ungarn. Angefangen hat vor 4 Jahren der damalige sozialistische Premier Gyurcsány mit seiner sogenannten Lügenrede, in der er vor versammelter Parteielite gesagt hatte, man habe das Volk von morgens bis abends angelogen. Das kam einem Dammbruch gleich. Seither bewerfen sich die Politiker nur noch mit Schmutz. Fast alles scheint erlaubt zu sein. Die Sozialisten werden ihren Preis dafür zahlen bei den anstehenden Wahlen im April. Sie werden der gemäßigten Rechten den Vortritt lassen müssen und können froh sein, wenn sie nicht noch von den extremen Rechten überholt und auf den 3. Platz verwiesen werden. Am Triumph von Jobbik zweifelt nach der Europawahl vom letzten Jahr kaum mehr jemand. Damals schaffte es die Partei aus dem Nichts auf 15% Wähleranteil. Dass Jobbik diesmal noch wesentlich mehr Stimmen macht, hält auch der schweizerisch-ungarische Politologe Zoltán Tibor Pallinger nicht für unwahrscheinlich. Dennoch glaubt er, dass Jobbik ein vorübergehendes Phänomen sei.
Das ist üblich bei den ungarischen Protestparteien, dass sie, wenn sie es ins Parlament schaffen, meistens innerhalb von 1 oder 2 Legislaturperioden sich aufreiben. Ich glaube, die werden sich auch wieder längerfristig gegenseitig das Wasser abgraben.
Bis das Phänomen vorbei ist, wie Pallinger meint, wird es aber zuerst mal kommen. Ungarischer Rechtsextremismus in größerem Stil.
Das war ein Echo-Dossier von Marc Lehmann. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber. Und für die Nachrichten Christian Moser. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.